Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polski Radio. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks aus Warschau. Heute ist Samstag, der 13. Juni. Am Mikrofon begrüßt Sie Jakub Kukla. Herzlich willkommen zu den Themen der Woche. Unser Gast ist heute Aleksandra Rybińska, Journalistin. Guten Tag.
Guten Tag.
Polens Präsident Karol Nawrocki sollte in Kürze über den Orden des Weißen Adlers für Wołodymyr Zelensky entscheiden. Die Ordenskapitel hat ihm dazu die Empfehlung vorgelegt. Ihr Inhalt wurde nicht veröffentlicht. Nach Angaben aus dem Umfeld des Präsidenten gab es in dem Gremium keine Einstimmigkeit. Hintergrund ist Zelenskys Entscheidung, eine ukrainische Militäreinheit nach den Helden der Oper zu benennen. In Polen stößt das auf breite Kritik, weil die UPA für die Ermordung polnischer Zivilisten in Wolenien und Ostgalizien mitverantwortlich gemacht wird. Nawrocki hatte daraufhin eine Prüfung der höchsten polnischen Auszeichnung für den ukrainischen Präsidenten angestoßen. Warum zögert er nun?
Also er zögert nicht wirklich. Ich glaube, die Idee, die dahinter steht, ist, dass er Wołodymyr Zelensky Zeit lassen will, seine Entscheidung zu ändern. Das heißt, dieses Zentrum umzubenennen, das ist ein möglicher Ausweg aus dieser unangenehmen Situation. Es gibt vielleicht andere. Er will auf jeden Fall Zelensky die Möglichkeit geben, eine Lösung zu finden, die diesen Konflikt beendet und die dann also dieses Wegnehmen dieses Ordens dann überflüssig macht. Bislang wissen wir nichts davon, dass Zelensky tatsächlich hier irgendetwas unternimmt oder unternommen hat. Aber er hat ja seinen engen Mitarbeiter hierher geschickt. Budanov war hier und hat darüber gesprochen mit der Regierung. Ist nichts bisher, soweit wir wissen, dabei herausgekommen. Aber wie gesagt, ich glaube, es geht darum, um Zelensky etwas mehr Zeit zu geben. Ganz einfach.
Und glauben Sie, dass diese Strategie der ukrainischen Seite, Zeit zu lassen, irgendwelche Früchte bringen könnte? Bislang scheint es, als ob sich die ukrainische Seite von den polnischen Reaktionen nicht beeindrucken lassen würde.
Also ich glaube nicht, dass das so stimmt. Das Problem für Zelensky ist, er muss einen Ausweg finden, bei dem er sein Gesicht wahren kann. Und dass er nicht wie ein Präsident erscheint, der schwach ist, der unter dem Druck seines Partners Polen da einen Rückzieher macht. Ich glaube, Zelensky bereitet sich doch auch auf ein Ende dieses Krieges vor. Ich glaube, alle erwarten, dass das früher passiert als später. Und er denkt, glaube ich, daran, sich wieder wählen zu lassen. Ich glaube, die Benennung dieses Zentrums mit dem Namen Helden der UPA ist auch damit verbunden. Das heißt, er versucht, die Wählerschaft, die ihm feindlich gesinnt ist oder zumindest sehr skeptisch ihm gegenübersteht, im Westen der Ukraine für sich zu gewinnen. Da ist diese Tradition der UPA, ja, sie wird sehr gepflegt. Im Osten der Ukraine ist das ja durchaus anders. Aber Zelensky, bevor er eigentlich in die Wahlkampagne eintrat, sprach eigentlich kaum Ukrainisch, also so gut wie gar nicht. Er sprach nur Russisch, musste Ukrainisch lernen. Er ist also für einen Teil der Wähler, die sozusagen dieser UPA-Tradition anhängen, die im Westen der Ukraine sind, die also eher rechts im politischen Spektrum anzufinden sind, ist er suspekt. Und ich glaube, er hat versucht, auf diese Art und Weise ja einen Schritt in Richtung dieser Wähler zu machen. Nun, ein Rückzieher, ja, das ist die Frage, wie soll er das tun, ohne sich bloßzustellen? Ich glaube, das ist jetzt sein Hauptproblem. Und wir werden sehen, ob er da was tun wird, irgendetwas finden. Wenn nicht, wird ihm wahrscheinlich dieser Orden letztendlich abgenommen werden. Nee, denn er ist ja verliehen worden, das muss man auch ganz klar unterstreichen, er ist verliehen worden für Zelenskys Verdienste, auch für die polnisch-ukrainische Zusammenarbeit und so weiter. Das muss man auch betonen.
Nehmen wir kurz rein theoretisch an, dass dieser Orden dem ukrainischen Präsidenten tatsächlich aberkannt wird. Welche Folgen könnte dieser Schritt bringen?
Also er wird sicherlich die ohnehin schon angespannten Beziehungen zwischen Polen und der Ukraine noch zusätzlich belasten. Es ist ja wirklich ein symbolischer Schritt. aber ein schwerwiegender symbolischer Schritt in dem Sinne. Ich glaube, der Präsident hat nach einem Instrument gesucht, irgendetwas, was er tun kann, um Polens Widerspruch auszudrücken. Und ich glaube, das ist also erstmal ein symbolischer Schritt. Es kann natürlich auch andere geben, könnte theoretisch, aber die Regierung ist ja, wie wir wissen, in einem anderen politischen Lager. Und ich glaube, obwohl Donald Tusk, Premierminister, gesagt hat, dass in dieser Frage die Regierung und der Präsident auf einer Linie sind, ja, ist er dann doch im Nachhinein wieder ein bisschen zurückgerudert. Also ich glaube, diese Linie, ich weiß nicht, ob sie lange aufrechterhalten bleibt. Dementsprechend, ich glaube, die Ukraine kann auch diese politischen Spaltungen in Polen ausnutzen. Das tut sie auch. Ich glaube, es kann auch durchaus passieren, dass die Regierung auf eine andere Linie einschwenkt als der Präsident. Es ist durchaus möglich.
Auf der einen Seite haben wir einen polnisch-ukrainischen historisch-symbolischen Streit und wachsende Spannungen zwischen beiden Ländern. Auf der anderen Seite treffen sich Anführer Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens in London, um mit Zelensky über den Wiederaufbau der Ukraine zu sprechen. Sollte uns diese Entwicklung nicht beunruhigen hier in Polen?
Also ich glaube, diese Entwicklung besteht schon seit langem. Noch unter der Regierung der Recht und Gerechtigkeit, also noch 2023, hat die Ukraine, hat Zelensky ganz klar auf Berlin umgeschwenkt und hat sich auch im Wahlkampf hier in Polen vor den Parlamentswahlen im Oktober 2023, hat er sich ganz klar für die Bürgerplattform, Bürgerkoalition für Donald Tusk und für die liberalen politischen Kräfte in Polen ausgesprochen. Das hat ja da schon zu Spannungen geführt mit der Regierung damals der Recht und Gerechtigkeit. Ich glaube, grundsätzlich haben wir eine falsche Vorstellung davon, wer Zelensky ist politisch. Er ist ein liberaler Politiker. Und ich denke, er sieht in Deutschland vor allem ein Land, das stärkste Land politisch und wirtschaftlich in Europa ist und das sozusagen seine Fahrkarte sein könnte in die EU und in die NATO. Denn das möchte Zelensky erreichen, zumindest das sagt er, dass die Ukraine in beide Organisationen eintreten kann. Und er glaubt, Berlin kann ihm das beschaffen. Dazu muss irgendjemand die Ukraine wieder aufbauen. Deutschland ist da bereit zu investieren. Friedrich Merz hat ja gesagt im Bundestag in seiner Regierungserklärung, die Ukraine sollte jetzt schon einen EU-Kommissar haben ohne Stimmrecht und sollten auch ukrainische Parlamentarier im Europäischen Parlament einsitzen, auch ohne Stimmrecht. Also ich glaube, Zelensky hat schon längst die Entscheidung getroffen, dass Berlin sozusagen das Entscheidungszentrum ist und nicht Warschau. Und wenn ich jetzt nach dem gehen sollte, was ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe, dass Donald Tusk doch bitte jetzt Zelensky unterstützen soll und gegen Nawrocki auftreten soll wegen dieses Ordens, weil sonst wird er nicht mit am Tisch sitzen bei dieser Gruppe E3, so wird sie genannt, Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Und man könnte ja Polen dazu kooptieren, aber wenn das so aussieht, dann eher nicht. Also ich glaube, da wird noch Druck kommen, dass wir diesen Streit beenden sollten. Und ich glaube ohnehin, dass Polen schon lange nicht mehr entscheidend ist in diesem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, diesen Versuchen, Friedensverhandlungen dort herzustellen. Das ist ganz klar woanders. Also das Entscheidungszentrum ist woanders. Also Donald Tusk fuhr schon mal im zweiten Waggon nach Kiew, da wurde er umgesetzt und Macron und Starmer und Merz saßen im anderen Waggon. Also ich glaube, das war so symbolisch und das ist ja schon lange her. Also das glaube ich ist nichts Neues. Die Beziehungen mit der Ukraine sind die ganze Zeit angespannt. Tusk hat es auch nicht zustande gebracht, sie zu verbessern. Dementsprechend glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Polen an diesen Verhandlungen teilnehmen wird, sehr gering ist.
Das heißt, aus der ukrainischen Perspektive ist es kein Fehler, auf gute Beziehungen mit Berlin, mit Paris und London zu setzen. Nur wollten wir das oder konnten wir das in Polen nicht sehen oder nicht erkennen.
Also ich glaube, es gibt eine bewusste Entscheidung auf Seiten der polnischen Regierung, das Berlin zu überlassen. Wir haben im Augenblick nicht wirklich eine Ostpolitik. Diese Ostpolitik ist woanders, sie ist in Deutschland. Und ich sehe keinerlei Initiativen und keinerlei Anstrengungen von Seiten der Regierung, eine aktive Ostpolitik zu gestalten im Augenblick.
Über die Beziehungen zwischen Warschau und Berlin werden wir noch sprechen, aber bleiben wir kurz bei ostpolitischen Angelegenheiten. Andrzej Poczobut, der polnisch-belarussische Journalist und Minderheitsaktivist, war Ende April nach fast 5 Jahren Haft freigekommen und nach Polen ausgereist. Seine Freilassung erfolgte im Rahmen eines Gefangenenaustauschs und einer internationalen Operation unter Beteiligung Polens, der USA, Moldaus und Rumäniens. Nun hat Andrzej Poczobut bekannt gegeben, er wolle im September nach Belarus zurückkehren. In Białystok sagte er, er wolle vor dem Kongress des Bundes der Polen in Belarus nach Grodno fahren. Zitat, dort ist mein Zuhause. Zitat Ende. Was kann er oder was könnte er dort bewirken?
Also ich meine, da gibt es viele Möglichkeiten, was dort passieren kann. Sie kann auch erneut verhaftet werden. Es ist durchaus möglich. Es gibt ja viele Stimmen hier in Polen, die ihm davon abraten, dass er nach Belarus zurückkehrt. Ich kann ihn natürlich verstehen, dass er kämpfen will für Demokratie und Freiheit in seinem Heimatland, aber es ist riskant. Ob er etwas bewirken kann? Nein, ich glaube nicht, dass er irgendetwas bewirken kann. Was daran liegt, dass Belarus eine Diktatur ist, Alexander Lukaschenko ist abhängig von Russland. Und zwar, er war nicht immer so stark abhängig von Russland, aber er hat durch eine schwierige wirtschaftliche Lage und so weiter, er ist einfach in diese komplette Abhängigkeit hineingerutscht. Er hat ja jahrelang manövriert, hin und her zwischen dem Westen und Russland. Und jetzt hat er dort russische Truppen durch den Krieg in der Ukraine. Und jetzt ist er abhängig von Russland. Also er selber hat auch nicht viel Spielraum. Dementsprechend glaube ich nicht, dass Andrzej Poczobut da sehr viel erwirken kann bei seiner Reise. Aber das Risiko ist groß, dass sie ihn erneut verhaften.
Sie haben gesagt, Sie können seine Entscheidung nachvollziehen. Ist es Patriotismus oder ist es doch leichtfertig, in ein Land zurückzukehren, wo man höchstwahrscheinlich im Gefängnis wieder einmal landen wird, ohne eine Garantie zu haben, dass es erneut gelingen könnte, Andrzej Poczobut aus dem Gefängnis rauszuholen?
Ja, aber es hat doch trotzdem eine Symbolwirkung und ich glaube, er möchte einfach kämpfen und er möchte auch seinen Mitbürgern, anderen Belarussen zeigen, dass man um diese Freiheit und um Demokratie doch kämpfen muss. Ich glaube, wir können das hier in Polen durchaus verstehen. Das heißt, wir kennen das aus Zeiten des Kommunismus in Polen. Da sind auch etliche Mitglieder der Solidarität und so weiter, die sich engagiert haben, sozusagen im Untergrund, wie wir das genannt haben, die sind ausgereist, aber viele sind geblieben und haben das in Kauf genommen, dass sie verhaftet oder interniert wurden oder schikaniert wurden. Denn irgendjemand muss ja versuchen, die Dinge zu ändern. Und ich kann das durchaus verstehen, dass er nach so Jahren, sein ganzes Leben diesem Kampf gewidmet hat, dass er das jetzt nicht einfach so alles hinschmeißen will und jetzt bequem, ich glaube, das empfindet er so, bequem hier im sicheren Polen leben will. Ich kann das durchaus verstehen. Es ist riskant, aber ich kann es verstehen. Und ich glaube, das können hier in Polen viele, viele Menschen verstehen, vor allem die sich an den Kommunismus erinnern und die sich engagiert haben. Das birgt ein Risiko, aber irgendjemand muss es doch tun.
Und dazu ist, wie es aussieht, Andrzej Poczobut sehr stark entschlossen. Schauen wir jetzt nach Westen. Polens Ministerpräsident Donald Tusk hält an seiner Forderung nach Wiedergutmachungsleistungen für noch lebende polnische Opfer des Zweiten Weltkriegs fest. In Warschau sagte er, seine Position sei unverändert. Tusk hatte im Dezember letzten Jahres bei Regierungskonsultationen in Berlin erklärt, Polen könne entsprechende Zahlungen notfalls aus eigenen Mitteln leisten, wenn Deutschland keine schnelle und eindeutige Zusage mache. Er gebe der deutschen Seite noch etwas Zeit für eine Entscheidung. Es sei jedoch bedauernswert, dass die Debatte in Berlin offenbar durch Streit über Haushaltskosten innerhalb der Koalition verzögert wird. Das könne dem Ansehen Deutschlands schaden, so der Regierungschef. Also Tusk will seine Position nicht ändern. Glauben Sie, dass Berlin seine Position ändern wird?
Ich glaube nicht. Besonders, ich glaube, dass Donald Tusks Manöver, das heißt, ich glaube, hielt das für taktisch unglaublich klug und weitsichtig.
Berlin aber sein Manöver, unter Druck zu setzen.
Nee, dann zu sagen, ja, wir zahlen das Geld aus. Also Deutschland hat Polen gemordet, versklavt, als Zwangsarbeiter sie in Konzentrationslager gesteckt, aber wir Polen als Land, ja, das Opfer war Deutschland, wir zahlen die Entschädigung aus. Ist doch absurd. Ja, dann würde ich doch auf Seiten Berlins sagen, ja, dann zahlt doch. Ja, dann ist doch Merz gar nicht unter Zugzwang. Ja, zur Not, sagt Tusk, zahle ich das selber aus. Ja, wunderbar. Also ich glaube, das war eine sehr schlechte Idee. Ich weiß nicht, wer ihm das suggeriert hat, dass er das sagen soll. Aber das macht natürlich, dadurch hat er sich doch selber das alles noch schwerer gemacht, das aus Deutschland rauszupressen, das Geld. Wir müssen auch ganz klar betonen, hier ist seit 20 Jahren kein Geld mehr geflossen. Das heißt, was Auszahlungen, also Zahlungen, Entschädigung für individuelle Opfer anbetrifft, die sind zu Ende gegangen am Anfang der 2000er Jahre und seitdem war nichts mehr. Und es war eine Regierung nach der nächsten in Berlin, nichts mehr. Und ich glaube, es wird unglaublich schwierig, außer wenn uns Kanzler Merz überrascht und beschließt, zum 35. Jahrestag, ja, der deutsch-polnischen Verträge, da eine symbolische Geste über ein paar hundert Millionen Euro zu tätigen. Aber bis jetzt haben wir da keine Hinweise darauf, dass das passieren wird. Es ist für Donald Tusk auch grundsätzlich, ich glaube, eine schwierige Situation, weil er für die Polen sehr auf Berlin orientiert ist. Sie werfen ihm ja vor, dass er eine Position wirft, nämlich er sei ein deutscher Agent. Und dementsprechend muss er natürlich versuchen, auf der einen Seite diese Beziehung mit Berlin zu pflegen, auf der anderen Seite nicht den Eindruck zu erwecken, er sei dazu enthusiastisch. Und er versucht natürlich den Eindruck zu erwecken, er verteidigt polnische Nationalinteressen gleichzeitig. Darüber sind ja immer die deutschen Medien so irritiert. Donald Tusk, warum bist du nicht deutschlandfreundlicher? Ja, kann er nicht, weil die Stimmung nun mal in Polen so ist, wie sie ist und die Polen Reparationen erwarten. Wir wissen, dass das eine Mehrheit über 70% der Polen sind oder rund um die 70% der Polen wollen Reparationen von Deutschland. Und in diesen Geschichtsfragen, ja, der deutschen Schuld sind die Polen ziemlich einig über Parteigrenzen hinweg. Und das muss er natürlich auch immer in Betracht ziehen. Politiker können nun mal nicht über Stimmungen in der Bevölkerung hinweggehen. Sonst werden sie nicht gewählt.
Und woraus resultiert die Überzeugung des Premierministers, dass das Auszögern des Themas der Wiedergutmachungsleistungen dem deutschen Ansehen schaden könnte?
Also immer, natürlich ist, wenn diese Diskussion in den Medien auftaucht, in den globalen Medien, weil das wird ja dann überall thematisiert, natürlich schadet das dem deutschen Ansehen. Ich glaube, die Idee, die da so vorschwebt, jetzt schon seit Jahren den deutschen politischen Eliten, ist den Eindruck zu erwecken, Deutschland sei ein modernes, fortschrittliches Land, unglaublich offen, liberal. Und dazu passt diese Vergangenheit nun mal nicht mehr. Dazu passt das nicht mehr. Dazu passt Adolf Hitler nicht. Und dementsprechend möchte man das am besten so ein bisschen, ja, man möchte, dass das so von den Historikern überlassen und dann alle Jahre wieder ritualisierte Erinnerungskultur, die eigentlich inhaltlich leer ist. Man geht und fährt nach Dachau, dann kommen ein paar Reden und immer wieder das Gleiche und die meisten Deutschen assoziieren damit schon gar nichts mehr. So, und das möchte man, dass das so bleibt. Und wenn das dann wieder und immer wieder thematisiert wird und immer wieder im öffentlichen Raum ist und dann schreiben darüber amerikanische Medien, britische, es geht, es macht die Runde, dann ist es unangenehm. So, und das ist das möchte man natürlich am besten in Berlin vermeiden. Und deswegen ist es gut, das immer und immer wieder daran zu erinnern, das immer wieder zu thematisieren. Das ist der einzige Druck, den wir im Augenblick realistisch gesehen ausüben können. Wir, das heißt die Polen. Denn Deutschland ist die Asymmetrie, wir werden ja noch von den Verträgen sicherlich sprechen, aber die Asymmetrie zwischen Deutschland und Polen besteht immer noch. Sie ist kleiner geworden. Polen ist wohlhabender geworden, stärker wirtschaftlich, stärker politisch. Aber Deutschland dominiert immer noch in Europa und wir haben keine Instrumente, realistisch gesehen, um diese Entschädigungszahlen zu erzwingen. Ich glaube, meiner Meinung nach, wenn es den Deutschen wirklich ernst ist, der deutschen Regierung, mit Versöhnung, von der sie ständig sprechen, es kann keine Versöhnung geben ohne Wiedergutmachung. Und wenn es dann so ernst gemeint ist auf Seiten Berlins mit der Versöhnung, dann sollte Berlin von sich aus ein Angebot machen und sollte von sich aus diese Zahlung so schnellst wie möglich realisieren.
Sie haben den nahenden Jahrestag, den 35. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags erwähnt. Deutschland wird Polen anlässlich des Jahrestages mehrere während des Zweiten Weltkriegs geraubte Kulturgüter zurückgeben. Dazu gehören unter anderem der Ring von König Sigismund dem Alten aus der Gelonen Dynastie, eine der wertvollsten Schätze des polnischen Königshauses, sowie weitere historische Dokumente. Wir wissen aber auch, dass es einen neuen Vertrag zwischen Polen und der Bundesrepublik nicht geben wird, weil beide Seiten einen solchen Vertrag nicht brauchen?
Nein, weil ich glaube, dass die polnische Seite da einen Rückzieher gemacht hat. Wie ich bereits erwähnt habe, Donald Tusk möchte nicht den Eindruck erwecken, er sei ein bisschen zu enthusiastisch Deutschland gegenüber eingestellt. Und dieser Vertrag, also eigentlich der Entwurf dieses Vertrages, ist in Polen seinen Medien durchgesickert. Und das war ein sehr großes Thema und hat ein unglaublich viele Kontroversen ausgelöst. Warum? Wozu? Da waren ja, nachdem wir diesen Safe-Mechanismus angenommen haben, dann fand sich in diesem Vertragsentwurf nochmal wurde deutsche Rüstungsindustrie erwähnt und die Zusammenarbeit der Rüstung. Also dann kam ja die Diskussion hier auf, werden wir schon wieder deutsche Rüstungsgüter noch mehr und jetzt wollen sie sich doppelt absichern. Es hat Kontroversen ausgelöst und ich glaube, das ist der Grund dafür, dass dieser Vertrag nicht zustande kommt. Und ich glaube, das liegt sicherlich auf polnischer Seite, dass man das dann doch lieber sein lassen möchte.
Oder aber hat die Regierungsseite Angst, dass der Präsident einen solchen Vertrag nicht unterschreiben würde?
Das ist natürlich gut möglich, aber es gab ja Pläne, diesen Vertrag so abzuschließen, dass der Präsident dann überflüssig wird. Das ist ja die Lieblingsbeschäftigung von Donald Tusk, ist Gründe zu finden oder Rechtsvorschriften oder was auch immer, um zu zeigen, dass man den Präsidenten nicht braucht und dass man den umgehen kann. Aber, also wie gesagt, also ich glaube, der Präsident, ja, war wahrscheinlich einer der Gründe, aber ich glaube, der Hauptgrund waren die Kontroversen, die damit verbunden waren hier in Polen. Wie gesagt, es ist durchgesickert zu den Medien, der Inhalt. Und ich glaube, irgendjemand im Verteidigungsministerium hat das durchsickern lassen und man hat dann, glaube ich, die Entscheidung getroffen, dass man das doch lieber sein lassen will.
Kurz noch zum Schluss. Glauben Sie, dass wir gute Gründe haben, um gut gelaunt den 35. Jahrestag des deutsch-polnischen Vertrages zu feiern?
Also es gibt natürlich keinen wirklichen Grund, um ihn nicht zu feiern. Also wir haben tatsächlich, wenn wir objektiv auf die deutsch-polnischen Beziehungen schauen, dann waren sie nicht immer einfach, aber wir haben doch grundsätzlich eine gute Nachbarschaft. Natürlich ist diese Verträge sind unter vielen Gesichtspunkten mangelhaft. Ich glaube, sie spiegeln die Asymmetrie wider, die zu der Zeit, als sie abgeschlossen wurden, herrschte zwischen Deutschland und Polen. Polen war politisch und wirtschaftlich bankrott, komplett, also schwach, bedeutungslos. Und Deutschland war damals schon ein starkes Land in Europa mit starker Westbindung und ja, ein privilegierter Partner der USA. Und ich glaube, das sieht man in diesen Verträgen. Und leider sind die Mängel, die in diesen Verträgen sind, nicht behoben worden bis heute. Das heißt, erstmal die Anerkennung, so wie die deutsche Minderheit in Polen anerkannt ist, die Anerkennung der polnischen Minderheit in Deutschland. Die Rückerstattung des Eigentums der Organisation der polnischen Minderheit, die ja zur Nazizeit ihres gesamten Vermögens beraubt wurden. Dazu die Frage der Reparation, die ganz geschickt aus diesen Verträgen herausgelassen wurde, gezielt der deutschen Seite. Und als die polnische Seite dagegen etwas unternehmen wollte, wurde ja sogar gedroht mit der Nichtanerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Wir wurden also tatsächlich, Polen war in einer Position der Schwäche und das spiegeln diese Verträge wider. Und ich glaube, die Idee ist ja schon mehrfach aufgekommen. Man sollte sie neu auflegen. Und da auch natürlich mit drin ist die Berücksichtigung natürlich des Polnischunterrichts in Deutschland. Ich habe vor kurzem in deutschen Medien gelesen, dass die deutschen Schüler kein Polnisch lernen wollen. Umgekehrt ist es ja anders. Ich glaube, ja, sie spiegeln die Asymmetrie wider. Und ich glaube, selbst heute ist es so, dass die Polen viel größeres Interesse an Deutschland haben. Das zeigen ja diese ganzen Politbarometer, die jedes Jahr vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt realisiert werden. Also das Interesse von polnischer Seite für Deutschland ist wesentlich größer als umgekehrt. Das betrifft auch Reisen in das jeweilige Land. Das betrifft also alles. Also wir wissen mehr, ich glaube, über die deutsche Politik, als tatsächlich die Deutschen über die polnische Politik wissen. Wir wissen sie sehr wenig und bekommen da grundsätzlich ein etwas verfälschtes Bild. Aber ja, die Asymmetrie spiegeln diese Verträge wider. Und ich glaube, dass man das durchaus angesichts dieses Jahrestages thematisieren sollte, weil das ist ziemlich wichtig. Die Deutschen sind sehr zufrieden mit den Verträgen. Ich glaube, die Polen nicht ganz so.
Und über den Vertrag, den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag, werden wir sicherlich in den kommenden Tagen noch sprechen. Alexandra Rybińska, Journalistin, vielen Dank für das heutige Gespräch.
Danke für die Einladung.
Das waren die Themen der Woche aus Warschau. Das Gespräch finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Jakub Kukla, tschüss und auf Wiederhören. Do usłyszenia. Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden.
schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.